Radio Sai, Deutschland.
Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht es Sie eigentlich auch immer glücklich, Geschichten über Swami zu hören, darüber nachzudenken und Parallelen zum eigenen Leben zu ziehen? Mir jedenfalls geht es so. Sollte das bei Ihnen auch der Fall sein, werden auch sicherlich Sie sich im Anschluss an die Sendung mit dem Thema Liebe beschäftigen. Genauer gesagt mit der Mutterliebe und allem, was es einschließt. Liebe zum Kind, Liebe zur Mutter oder auch die Liebe zur göttlichen Mutter. Im Jahr 1990 besuchte Katrin Scharwächter zusammen mit ihrem jüngsten, 2,5 Jahre alten Sohn Puttaparthi. Begleiten Sie die beiden auf ihrer Reise. Wie immer widmen wir auch diese Sendung unserem Swami. Wir sitzen hier in Katrins Küche und haben uns zuvor mit einem leckeren Tee gestärkt. Während Katrin den Tee zubereitet hat, habe ich die Gelegenheit genutzt und meinen Blick über die Dächer Kreuzbergs schweifen lassen. Dabei sind alte Erinnerungen wach geworden. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erst einmal zu dir, liebe Katrin. Wir wissen, dass sich Sai Baba den Menschen häufig, wie soll ich sagen, vielleicht vorgestellt hat, wenn sie sich in schwierigen Lebenssituationen befunden haben. Bei dir war das ähnlich, Katrin?
Also Mitte der 80er, ich hatte eine Krise. Mein Mann hatte mir den Rücken gedreht. Mein ältester Sohn war schwer krank und ich war alleine mit einem Sohn. War ich mit einer Freundin bei Doc und Ruth. Und da legte man sich hin und Doc zählte 20 rückwärts. Und dann sollte man erwachen in einem früheren Leben. Es ging darum, ein anderes Leben zu erfragen. Bei mir war es so, dass ich in eine Inquisitionsgeschichte hineingefallen bin. Und das alles geschah, das war sehr überwältigend für mich. Da sagte er doch zu meiner Freundin, ja, Sai Baba war da. Und als wir draußen waren, habe ich sie gefragt, wer ist denn Sai Baba? Dann sagte sie, ach, das ist ein Heiliger in Indien, der Motorrad fährt und Goldketten materialisiert. Und dann dachte ich, naja, so. Ich hatte zwar vorher schon durch Literatur gesehen, dass in Indien ein Heiliger inkarniert ist. Aber weiter hat es mich dann nicht beschäftigt, außer der Name Sai Baba. Der ist in mein Herz gefallen und von da ab, in der Krise, in der ich war, war das für mich ein Leitstern, ein Kraftpol. Und es ging immer Sai Baba, Sai Baba, Baba Sai, Baba Sai. Und das die ganze Zeit, aus meinem Herzen kam das. Und es hat mir Kraft gegeben, durch schwere Zeiten durchzugehen. Und nach 3 Jahren ungefähr war ich in der Natur, da haben wir Rituale gemacht, Sommersonnenwende. Und da war eine Frau, die hat erzählt, stellt euch vor, ich habe ein Buch über Sai Baba, das ist ein Avatar in Indien, und hat davon erzählt. Und ich dachte, was? Bitte sag mir sofort, was für ein Buch und kannst du mir das ausleihen? Ich muss das unbedingt haben und wissen, was da drin steht über Sai Baba, weil ich weiß nur den Namen und dass es mir gut tut. Und dann kam sie noch am gleichen Tag, brachte das Buch. Das Buch war Der Heilige und der Psychotherapeut. Ich habe das gelesen und gar nicht mehr aufgehört, bis ich es fertig gelesen hatte. Und es hat mich so berührt. Das war genau das, wonach ich mich gesehnt hatte. Es war die Zeit in den 80ern, dass immer mehr Spaltung, Zersplitterung da war unter den Menschen, die gehofft haben, man könnte die Gesellschaft zu etwas Besserem führen. Und in diesem Buch wurde beschrieben, wie Sai Baba, der Avatar, die Einheit der Religionen erklärt. Dass es eben nur einen Gott gibt und verschiedene Formen und dass alles eins ist. Und das traf bei mir den Punkt, wo ich wusste, das ist die Wahrheit. Das wusste ich schon immer, das wusste ich schon als kleines Kind. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum Menschen sich streiten wegen dieser Unterschiede. Dann, 1989, starb meine Mutter und sie hinterließ ein bisschen Geld. Nicht viel, aber das Geld reichte gerade, damit ich nach Indien fahren konnte. Bevor ich aber rausfinden konnte, wie ich dahin finden kann, in der Zeit musste ich umziehen, damit hier neu instand gesetzt werden konnte. Und ich wusste, ich will einen Raum haben, sowas wie einen Meditationsraum. Hab alles schön gemacht und als ich fertig war, es war im November, es wurde dunkel, ich war irgendwie so melancholisch und traurig, weil ich war halt allein mit 2 Kindern. Plötzlich klingelt es an der Tür und ich gehe hin. Da stehen 2 Inder da und sagen, wir wollen zum Sai Baba Bhajan singen kommen. Ich sage, wie bitte was? Ja, das ist hier Oranienstraße 188 im 5. Stock. Ich sage, wie bitte was? Ja, ich würde auch gern zum Sai Baba Bhajan singen gehen, wenn ich nur wüsste, wo das ist. Und dann haben sie mir den Zettel gezeigt und dann habe ich gesehen, dass die 188, dass sie ist 183 und die 3, die letzte, war voller Schwung und wie eine 8 sah sie aus. Und dann wusste ich, ah, das ist 183, das ist hier nebenan im Oranienhof, das kenne ich doch. Da war meine erste Begegnung auch mit Sai Baba, eben bei Doc und Ruth. Und sie haben gesagt, ja, das ist immer donnerstags um 7 Uhr. Ich habe dann gesagt, gehen Sie dahin, da werden Sie das ganz sicherlich finden. Und habe ihn noch hinterhergerufen, aber vielleicht ist hier bald auch Bhajan singen. Und dann bin ich darüber gegangen. Da habe ich eine Frau getroffen, die kannte ich aus den Aktionen, die ich vorher gemacht hatte. Und durch sie konnte ich dann schnell erfahren, wie diese Gruppe funktioniert, wie ich mich da einbringen kann und so weiter. Und sie war dann auch diejenige, die mit uns zusammen, mit meinem jüngsten Sohn, der dann 2,5 war, das war 1990, mit uns dann nach Indien gefahren ist. Und sie hat uns am Anfang begleitet, nachher konnten wir uns da selber zurechtfinden. Und so bin ich dann das erste Mal zu Sai Baba gekommen.
Oh.
1990, das waren ja noch ganz andere Zeiten, mit einem kleinen Kind. Wie war das?
Ja, also das war wunderschön. Wir waren zuerst in Whitefield. Da war noch der große Baum da. Ich war halt mit dem Kleinen, der war 2,5. Der war ziemlich zappelig. Der konnte nicht so lange stillsitzen. Ich war eher am Rande als mittendrin. Und als ich dann mal so ganz nah näher dran war, da habe ich gesehen, alle haben sich verneigt vor Sai Baba, seine Füße zu berühren. Und plötzlich stand er vor mir und hat mich angeguckt. Und ich habe gemerkt, meine Wirbelsäule war wie verrostet. Ich merkte, ich kann mich nicht verbeugen. Ich bin so rebellisch. Ich kann mich gar nicht verbeugen und es ist schon wie eingerostet, eingefahren. Dann habe ich gedacht, das ist komisch und fand das so schön, wie sie alle so hingebungsvoll waren.
Aber du konntest es nicht.
Damals konnte ich es noch nicht. Ich habe es dann gelernt und es ist in mein Herz gegangen und mehr. Ich habe dann auch gemerkt, ich wollte mit dem Kleinen als Mutter, so wie das hier in Deutschland ist, man tut sich zusammen, mehrere Mütter, und nimmt sich die Kinder ab, damit jede Frau auch mal loslegen kann. Und so hatte ich mir doch auch vorgestellt, dass ich vorne sitze und Tambourin spiele. Wir waren zu dritt, drei Frauen. Eine war aus Kenia mit ihren Kindern, eine war aus Buenos Aires mit ihrem kleinen Sohn, der war noch kleiner als meiner. Wir hatten uns verabredet, jeweils eine Frau passt auf die Kinder auf und die andere kann dann reingehen. Und da hat Swami uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil jedes Mal, wenn zum Beispiel die Frau aus Buenos Aires losgehen wollte, dann hat ihr Kleiner geschrien. Wir waren ganz verzweifelt und wollten mal frei sein. Das ging nicht, dann habe ich sie eingeladen zu mir ins Grundhaus, dann haben wir da Spaghetti gegessen, gekocht für die Kinder. Die Kinder haben ja das nicht gegessen, was es da in der Kantine gab. Auf einmal fasst mein Kleiner immer ans Ohr und dann sage ich, oh, hoffentlich kriegt er jetzt nicht noch Ohrenentzündung, sagt die andere aus Buenos Aires, du, ich gehe schnell und guck, ich habe Aspirin für kleine Kinder. Und schon sprang sie auf, drückte mir ihr Kind in die Hand und rannte los, weil sie nebenan zwei Häuser weiter wohnte. Dann hatte ich ihren Kleinen auf dem Arm und kaum war die Mutter draußen, fing er an, sich zu übergeben und besudelte mich von oben bis unten. Und ich konnte ihn nicht absetzen, weil er dann noch mehr schrie. Und sie kam nicht und kam nicht. Wir mussten zu guter Letzt losgehen, um sie zu suchen und dann stellte sich raus, da war Kontrolle vom Ashram, da musste sie ihren Passport vorzeigen und sie fand ihr Passport nicht. Dann habe ich gedacht, irgendwas hat Swami da gedreht, das scheint nicht so das Richtige zu sein, wie wir das angestellt haben. Und am nächsten Tag, als ich mit meinem Kleinen da rumspazierte, da sind immer so schöne Steine im Ashram, auf denen Sprüche stehen. Und da kam ich an einen und da stand drauf, Mother is living divinity. Das hat mich so berührt, da habe ich gemerkt, Swami sagt mir, du willst immer weg von deinem Kind. Bleib doch mal und versteh mal, wie es dem geht, dass der hier im Ashram und auch der Kleine von gestern, dass die einfach so verunsichert sind, wenn ihr als Mütter nicht bei den Kindern bleibt. Und da habe ich verstanden, wir lassen das jetzt. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann sind wir mit unseren Kindern geblieben. Ich wurde oft mit dem Kleinen aus dem Ashram rausgebeten, please go, please go, wenn er so zappelig war. Und das war er oft, bevor Swami kam. Die ganze Zeit war es gut. Und wenn Baba dann kam, dann konnte er nicht mehr und hat Lärm gemacht. Und dann wurden wir rausgebeten. So war das. Und Baba hat mir gezeigt, ich bin immer bei dir. Denk nicht, du musst da vorne sitzen. Ich bin immer mit euch. Und das hat mich einfach dann überzeugt. Und so habe ich gelernt, mit meinem Kind diese Mütterlichkeit zu entwickeln, was ich hier im Westen einfach nicht kannte, auch von meiner Mutter nicht. Meine Mutter musste auch früh arbeiten, sie war Hebamme. Und Baba hat mich auch, er ist so ein guter Therapeut, er hat mich die Beziehung zu meiner Mutter, die 98 gestorben war, hat er mich nochmal durchgeführt und mir die tiefste Liebe eröffnet zu meiner Mutter. Solche tiefen Gefühle, die waren ganz verborgen in mir, die hat er geweckt. Und ich habe verstanden, die Liebe zu meiner Mutter, die war größer als zu einem Partner oder was ich jemals wusste, was für eine tiefe Liebe in mir lebendig ist. Er hat mich nochmal durch eine Kindheit geführt, 7 Jahre tiefste Liebe zu meiner Mutter geweckt, dann 7 Jahre, wo ich ihre Besonderheiten nochmal besser verstehen konnte und auch so lassen konnte, wie sie war, ohne Groll, ohne irgendeinen Widerspruch zu ihr zu haben, hat er mich nochmal in 14 Jahren zu dieser tiefen Liebe zu meiner Mutter geführt.
Swamis Hauptteaching ist, glaube ich, Liebe. Und du hast die Liebe speziell als Liebe in der Form von Liebe zu deiner Mutter erfahren und hast dadurch auch eine sehr große Lektion gelernt, denke ich, ja?
Ja, und diese tiefe Liebe zu ihr hat sich später ausgedehnt zur kosmischen Mutter. Und ich habe einmal Baba gesehen als diese pulsierende Kraft, die sich immer wieder aus sich selbst erneuert. Ich bin so dankbar, dass ich diese Liebe, nachdem meine Mutter schon gestorben war, noch mal fühlen konnte. Die Liebe ist so süß, all die Hindernisse sind wie Staub dagegen, so unwichtig, unbedeutend eigentlich, ja.
Ich kann mich erinnern, dass es kein Zufall war, dass du hinter den beiden Indern, die dich hier aufgesucht haben, hergerufen hast. Vielleicht werden hier auch mal Bhajans gesungen. Ich erinnere mich sehr deutlich, dass dann hier in der 188 in der Oranienstraße dann auch Gruppen stattgefunden haben.
Ja, ich bin dann rübergegangen ins Zentrum, habe angefangen da zu singen und es hat mir sehr gut getan. Und ich habe dann angeboten, weil diese Räume in der 183 konnten immer nur donnerstags angemietet werden. Aber es war auch ein Bedarf da für Studienkreise und für Einführung für Menschen, die neu ins Zentrum kamen. Ein Jahr in die menschlichen Werte und in das, was Swami uns zeigen will, die Gesetzmäßigkeiten zu kennen und da hineinzuwachsen. Da hat man ein Jahr lang Einführungskurs gemacht. Das wurde dann auch hier bei mir gemacht, Studienkreise, Einführungskurs, Feste. Ich hatte das Gefühl, Swami hat mich alles machen lassen. Und als es fertig war, hat er mir gezeigt, wo das Zentrum ist, weil ich hatte nie Zeit dafür. Ich dachte, ich muss doch mal wissen, irgendwo gibt es Leute, die bei Baba sind, die singen immer donnerstags, aber ich weiß nicht, wo es ist. Und dann hat er sie mir geschickt und gesagt, guck mal da, du brauchst nur 3 Häuser weitergehen, da sind sie schon. Und so kam es, dass dann jahrelang hier meine Räume zusätzlich genutzt werden konnten. Und ich war sehr dankbar dafür. Das war die Zeit bis heute, jetzt haben wir 2012, die schönsten Jahre meines Lebens. Die Liebe der Devotees zu Baba, die ganze Schwingung, das Lernen auf allen Ebenen, das Wachsen des inneren Erkennens, Bewusstseins. Swami hat mir so viele Möglichkeiten des Sehens gegeben und dann auch des Verstehens, eben die menschlichen Werte, die einzuhalten, Liebe, Frieden, Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, rechtes Handeln und danach zu leben, ja, das wurde zu meinem höchsten Ziel und er war immer dabei, hat immer geholfen. Er hat durch seine Lilas, die göttlichen Spiele, immer wieder hineingeführt in Missverständnisse. Und auch aufgezeigt, wie es aufgelöst werden kann.
Vielleicht kannst du uns da mal ein kleines Beispiel geben, weil wir lieben diese Geschichten.
Dieses eine Erlebnis, was ich hatte, als ich im Ashram war, alle wollten natürlich immer unheimlich gerne die Füße berühren, ich auch. Mein tiefer Wunsch war, es war mit Füßen zu berühren. Und es waren aber so viele Menschen da und man konnte nicht immer vorne sitzen. Aber eines Tages saß ich dann vorne, kam von der linken Seite, ich saß in der ersten Reihe, alles war gut. Und plötzlich warf sich eine Sevadal, eine ältere Dame, vor mir hin, um die Füße von Baba zu berühren. Und ich wusste so, jetzt geht's nicht mehr, weil sie da ist. Und dann habe ich sofort losgelassen und wusste, gut, es ist so, ich will einfach ihn aufnehmen in seiner ganzen Schönheit. Und dann hat er mir gezeigt, dass er diese pulsierende Sonne ist, dass der ganze Körper, die ganze Erscheinung, dass das ein ewiges Pulsieren ist, dass er sich selber immer neu erschafft. Und auch wir immer neu erschaffen werden, aus sich selbst heraus. Das kann man schwer in Worte fassen, aber das hat er mir geschenkt. Später habe ich erfahren, dass das dritte Chakra, das Sonnengeflecht, dass das so pulsiert. Baba hat mir viele solche Sachen gezeigt. Einmal, das war schon nach der Operation 2004, er hatte ja diese Hüftoperation, da saß er da und ich saß 10 Schritte von ihm entfernt. Er schaute vor sich hin und es war eine ziemlich intensive Energie und plötzlich habe ich sein schreckliches Gesicht gesehen, ja, sein schauriges, schreckliches Gesicht und ich war voller Furcht, hab voller Furcht erzittert und es war so weit weg zu glauben, man könnte sagen, Swami, Süßer, ich liebe dich. Es war so weit weg. Ich habe gesehen, er war wie auf den höchsten Gipfeln des höchsten Berges, wo die Luft so dünn ist, dass ein Mensch da nicht überleben kann. So eine Kraft hat er ausgestrahlt und ich habe gewusst, dass wir Menschen Angst vor dem Tod haben und dass wir alles tun, um ja nicht zu sterben. Und er hat mir gezeigt, für Gott ist es unbedeutend, ob wir leben oder sterben, es ist unbedeutend. Das ging ungefähr eine halbe Stunde und dann war das wieder vorbei. Und das hat mich für immer irgendwie begleitet, dass ich wusste, es ist in Ordnung, wenn wir Angst vorm Sterben haben, aber wir brauchen es nicht. Das war eine tiefe Erfahrung, dass Gott viel, viel größer ist, als ein Mensch erfassen kann.
Hast du auch mal ein Interview gehabt, Katrin, oder hat er mal mit dir gesprochen?
Ja, ich hatte ein Interview gleich, als wir kamen, zum ersten Mal 1990. Ich war ja, wie gesagt, mit meinem 2,5-jährigen Sohn da, der ziemlich unruhig war, und ich habe mich auch im Interviewraum nach hinten gesetzt, um nicht zu stören. Der Kleine, der war ganz aufgeweckt und neugierig und sah auf der rechten Seite einen kleinen Ganesha am Fenster stehen, wollte über mich rüberklettern und den Ganesha nehmen. Und in dem Moment, wo er kurz davor war, den anzufassen, rief Baba ganz laut: "The child, no!" Ich war manchmal ein bisschen nachsichtig. Und er hat mir gezeigt, du musst streng sein mit ihm. Das, was nicht ist, nicht machen. Und Baba hat uns dann rausgeschmissen. Aber vorher hat er vielleicht 20 Minuten mit mir gesprochen. Ich war damals noch nicht gewöhnt an das indische Englisch. Und ich habe gemerkt nach dem dritten Satz, ich verstehe gar nichts. Und ich ist auch müßig, das zu übersetzen und mich da zu quälen. Ich habe einfach losgelassen, alles aufgenommen. Und es war wunderschön, dass er mir diese Zeit geschenkt hat. Und ich glaube, alles, was er mir gesagt hat, langsam, langsam hat das irgendwo auch gegriffen. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, ich hätte was verpasst. Er hat auch gefragt, was ist Gott? Wo ist Gott? Und dann wusste ich, wie ich als Kind auf den Wiesen und Feldern war. Und wenn ich die Augen schloss, wusste ich, dass alle Pflanzen, alle Wesen, Bäume singen und schwingen und alles miteinander in Harmonie wirkt. Und da wusste ich, das ist es, das, was ich schon als Kind gesehen habe. Das ist Gott, das kann man nicht in Worte fassen. Ja, so hatte ich es gefühlt.
Wir wissen ja aus Erfahrung, also ich meine, es ist nicht schlimm, dass du nichts verstanden hast, was Baba dir gesagt hat. Auf irgendeiner Ebene wirst du ihn mit Sicherheit verstanden haben. Und falls du dich erinnerst, wir haben uns ja nach den Interviews immer getroffen und haben unsere Erfahrungen ausgetauscht. Und jeder hat ja was anderes verstanden. Das war ja unglaublich manchmal und natürlich auch sehr lustig.
Ja.
Du bist dann regelmäßig nach Indien gefahren?
Ja. Also ich war dann fast jedes Jahr in Puttaparthi und wie ein Wunder hat alles immer geklappt. Das Geld war immer da, damit wir reisen konnten und auch der größere Sohn, der 10 Jahre älter war als der Kleine, der konnte auch 3-mal mitfahren und Baba hat ihn sehr gesegnet im Interview. Und einmal hatte ich einen Traum. Das war die Zeit, in der ich mich mit Shirdi Baba befasst habe. Es war Anfang der 90er, da gab es noch nicht viele Bücher über Shirdi Baba und da ich meinen Kleinen hatte, war ich auch nicht so viel gucken, dass ich die Plätze finden konnte, wo es Bücher über Shirdi Baba gab. Und da war ich mal in Whitefield, in der großen Menge, die gerade vom Darshan kam, und plötzlich kam eine Frau auf mich zu und sagte: Ah, Katrin, du, ich habe ein Heftchen von Shirdi Baba, hast du nicht Lust, das mal zu lesen? Ich hatte das Gefühl, ich sollte dir das mal geben. Und ich war total baff. Dann habe ich Shirdi Baba die ganze Nacht gelesen, geweint, über Shirdi Babas Geschichte. Und vorher war es immer so, ich wusste ja, Shirdi Baba ist der Avatar davor und dann Sai Baba. Und irgendwie war so eine Sperre in mir, habe ich gespürt, zu Shirdi Baba. Und das fand ich komisch, deswegen wollte ich mehr wissen. Seine Inkarnation hat mich so berührt. Und etwas später hatte ich einen Traum, da kam Baba als Kind und sagte: Komm, du darfst meine Füße berühren. Dann habe ich seine Füße berührt, dann hat er gesagt: Geh nach Shirdi, zum Samadhi von Shirdi Baba, und hat mir das Grab von Shirdi Baba gezeigt. Dann war ich ganz aufgeregt, habe eine Freundin gefragt: Soll ich da wirklich hingehen oder soll ich als Traumreise hingehen? Was soll ich jetzt machen? Das war der letzte Tag von dem großen Fest zu Ehren der göttlichen Mutter Saraswati Lakshmi Durga. Der letzte Tag war zu Ehren Shirdi Baba, weil Shirdi Baba hatte an dem Tag seinen Körper verlassen. Eigentlich wollte ich in 3 Tagen wieder zurück nach Deutschland. In der Nacht hat mein Sohn ganz heftiges Fieber bekommen. Ich hatte aber den Flug schon. Morgens sind wir nochmal zum Darshan gegangen. Ich hatte die erste Line, also saß ganz vorne. Baba hat mich gar nicht angeguckt. Und ich wusste, er nimmt nicht Abschied. Er sagt mir: Ich bin immer bei dir. Und ich habe ihm gesagt: Baba, ich fahre doch nicht mit einem kranken Kind. Dann sind wir ins Krankenhaus. Dann haben wir ganz dicke Antibiotika bekommen, 2 Tabletten. Eine hat er gleich gekriegt, dann ging es ihm ein bisschen besser. Und so konnte ich losfahren. Die andere habe ich aufgehoben für alle Fälle. Und dann hatten uns Leute gesagt: Du musst nach Bombay, dann musst du ein Taxi nehmen nach Shirdi. Und ich war in Bombay. Das Kind fieberte wieder ganz heftig. Ich hatte 7 Gepäckstücke aus lauter Fürsorge für mein Kind und stand da und kein Taxi war da. Ich wusste nicht, wie ich nach Shirdi kommen sollte, hatte den Kleinen auf dem Arm und konnte mich gar nicht bewegen. Dann stand ein junger Mann da, der sagte: Ja, wollen Sie ein Hotel oder so? Nein. Und weil er aber so nett aussah, habe ich gedacht, ich erzähle ihm meine Geschichte. Ich habe gesagt, ich möchte kein Hotel, ich möchte nach Shirdi, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Mein Sohn ist krank. Und dann holte er sein Portemonnaie raus und zeigte mir ein Bild von Shirdi Baba und sagte: Er ist Devoti von Shirdi Baba und es ist ihm eine Ehre, mir zu helfen, dahin zu kommen. Und im Nu hatte er rausgefunden, wo der Bus abfährt. Dann sind wir mit Rikscha dahin gefahren. Und als wir da waren, war der Bus schon weg. Oh. Und er sagte, das war der letzte Bus, bevor du zurück nach Deutschland fährst. Der ist jetzt weg. Was nun? Dann wieder in die Rikscha und quer durch Bombay, weil der Bus einen Bogen machte und wir den Bus noch erreichen konnten. Und zwischendurch dachte ich, oh mein Gott, ich habe nicht so viel Geld, das wird ja irre teuer. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich nicht mehr so viel Geld habe und ihm das gar nicht bezahlen kann, was er für mich da tut. Und dann hat er gesagt, no problem, mein Guru hat mir gesagt, wir sollen sein wie die Vögel, die immer Futter finden und nie leer ausgehen. Und dann saß ich schließlich im Bus, er hat dem noch Anweisungen gegeben, hat gesagt, der soll auf mich aufpassen. Und so sind wir dann nach Shirdi und das war eine weite Reise, das hatte mir der Mann auch schon gesagt vorher. Und dann kam der an und dann, ja, dann kam ich da zu dem Samadhi von Shirdi und es war genau so wie in meinem Traum, wie ich es gesehen hatte und ich wusste, ich war schon da. Und da wusste ich, dass diese Angst, Shirdi Baba zu sehen und Satya Sai Baba, das war die Trauer um diesen Shirdi Baba. Ich konnte das nicht zusammenbringen. Und jetzt hat er mir geholfen. Und das war sehr, sehr schön für mich. Ja.
Dein Sohn war dann auch wieder gesund?
Nein, mein Sohn, dadurch, dass er so krank war, war der ständig dann auf meinem Arm und war ganz gefügig. Der hatte keinen Aufstand gemacht. Er hat gesagt, ist ja alles sowieso Baba und war mit mir und es ging alles. Und zuletzt habe ich ihm noch diese letzte dicke Pille dann gegeben und dann ging es ihm besser. Und als wir zurückkamen aus Shirdi, wurden wir wieder von einem Shirdi Baba Devoti abgeholt, der uns dann durch ganz Bombay geführt hat mit seinem Auto, uns alle Viertel gezeigt und der Kleine war zufrieden, der hatte was zu gucken, hat nicht gequengelt und dann hat er uns noch zum Schluss in diesen Göttinnen-Tempel, ich glaube, er ist Lakshmi geweiht, in diesen Tempel noch gebracht, dann konnten wir da noch beten und dann zum Flughafen. Das war eine Reise für die Göttin. Und als ich in Berlin ankam, rief mich eine Frau an und bat mich, einen Altar und eine Performance zu machen zu Ehren der Göttin in uns.
Weißt du, für mich hört sich das so an, als hätte Swami sich mal wieder als Reiseleiter betätigt.
Ja, und es war so, ich hatte keine Angst, wir waren wie auf Händen getragen. Alles war wunderschön.
Katrin, warst du auch mal in Kodaikanal oder in Uti?
Ich war entweder in Whitefield oder in Puttaparthi. Und in Whitefield war es sehr schön, weil wir ihm so nah waren. Ja, da war auch eine Geschichte. Mein Sohn war also ganz unmöglich. Er hat rebelliert, sagen wir mal so. Das ging so weit, noch bevor wir morgens da zum Darshan gingen, Wäsche abholen wollte, er mich fast in das Bügeleisen geschubst hat von dem Bügler. Und ich war so verzweifelt, ich konnte nicht mehr, ich konnte nirgends mit ihm bleiben, weil er so unruhig war und ich noch nicht rausgefunden hatte, wo wir wohnen können. Und dann morgens in der Kantine in Whitefield hat man erst gefrühstückt und dann zum Darshan. Und vor dem Frühstück konnte man immer sich ein bisschen Vibhuti nehmen. Und dann habe ich Vibhuti genommen und so ein Stoßgebet zu Baba, ich kann nicht mehr, hilf mir. Das hatte ich nachher schon wieder vergessen. Dann waren wir auch zu spät und dann saßen wir ganz hinten in den Reihen. Dann habe ich mit meinem Sohn geschimpft, habe gesagt, guck mal, jetzt sitzen wir hier ganz hinten und so. Ich war verzweifelt und dann kam Swami zu uns, stellt sich vor mich hin und fragt mich, was brauchst du? Und ich war so sprachlos, weil Baba, wenn er da ist, der ganze Kopf setzt aus, der Verstand ist platt. Also ich konnte nicht mehr denken, Ich wusste gar nichts. Ich wusste auch nicht, was ich wollte. Ich war nur sprachlos und habe meinen Sohn so in den Arm genommen. Das war alles. Wollte mich einfach mit ihm verstehen. Das war's vielleicht. Und dann hat Baba ihm Vibhuti gegeben. Und ich dachte noch, oh, Vibhuti, und vielleicht gibt er mir auch. Aber nein, mir gab er kein Vibhuti, nur für meinen Sohn. Und damit hat er mir auch gesagt, versuch dich mal da rein zu versetzen, wie so ein Kind sich fühlt. Ja, so du bist genervt oder verzweifelt und rufst mich um Hilfe. Ich gebe ihm jetzt Hilfe. Und daraufhin wurde der krank, bekam ganz hohes Fieber. Und ich habe die ganze Nacht sein Händchen gehalten und habe das Gayatri gesungen. Die ganze Nacht. Und dann hat er sich besser gefühlt. Und ich habe mich auch besser gefühlt. Ich hatte mehr Verständnis für ihn. Wir haben über das Gayatri wieder zusammengefunden. Ja, und er ist dann wieder gesund geworden. Und mir haben andere Devotis gesagt, ja, das macht Baba manchmal, um zu reinigen. Und ich glaube, das war auch eine sehr tiefe Reinigung, auch für meinen Sohn. Ja?
Wir haben jetzt schon sehr viel über Liebe gesprochen. Gibt es noch andere Werte in deinem Leben, die Baba lehrt, die bei dir eine Rolle gespielt haben oder die du im täglichen Leben einsetzt?
Also ja, ich habe auch durch Baba, so habe ich es verstanden, hatte ich auf einmal Gaben. Ich habe angefangen mit der Phyllis-Christel-Arbeit, weil ich habe viele Fragen gehabt und habe geforscht. Und ich habe dann gemerkt, dass mir Gaben zuflossen. Dass ich, wenn ich Menschen getroffen habe, haben die mich gefragt, was machst du denn? Gesagt, ja, ich mache diese Initiation. Und ich hatte dann auch schon Heilpraktiker gemacht. Und dann habe ich gelernt, wie man Aufstellungen macht, Familienaufstellungen. Und die haben dann zu mir gesagt, du strahlst so eine Ruhe aus, sag mir was. Und ich sag, was soll ich dir sagen? Ja, ich will mal kommen zu dir. Und dann kamen sie von selber, weil ich war ja auch eingebunden mit meinen Kindern und hatte aber diesen schönen Meditationsraum. Und dann kamen die Menschen ganz von selber zu mir. Ich musste gar nichts machen. Und wenn ich mit ihnen gearbeitet habe, dann war das so, als wenn ein Strom durch mich fließt, Gesetze kennt, benennen kann und so weiter. Und ich war selber erstaunt, wenn ich dann, manchmal dachte ich, mein Gott, was habe ich denn da gesagt? Ist ja genial. Und wenn ich wieder in meiner Küche war und mich um meine Kinder gekümmert habe, gedacht, mit diesem Bewusstsein kann ich das nicht. Es muss irgendwas anderes sein, was da durch mich strömt und durch mich spricht. Und dann habe ich gelernt, immer zu beten und zu wissen, Baba, du sprichst durch mich. Du bist es, der denkt, spricht und handelt. Und du bist mein Wagenlenker und dir folge ich.
Thank you.
Ich hatte auch mal einen schönen Traum. Da ist er gekommen und Baba hat mit mir Tango getanzt. Und früher, wenn ich mit einem Partner getanzt habe, bin ich den immer auf die Füße getreten oder die mir. Aber in diesem Traum war das so göttlich. Es war wie aus einem Guss. Kein Fehler, kein Makel, kein Widerstand. Es war nur eins, ja.
Ein schöner Traum. Hört sich nach Shiva und Parvati an oder auch nach Radha und Krishna.
Ja, als ich in Shirdi an dem Samadhi von Shirdi war, da hatte ich eine Vision und ich habe gesehen, da waren viele Kerzen und die Kerzen fielen um und eine einzige Kerze blieb stehen. Ja, das war für mich einmal die Zusammenfügung von Shirdi und Baba. Gott ist eins und alles andere ist vergänglich und dieses eine bleibt bestehen. Das ist die Kraft, die führt. Ich bin ja überhaupt zu Baba gekommen, weil diese Einheit der Religionen, das hat mich so sehr berührt, dass es nur ein Gott gibt, der alles durchströmt. Und dieses Festhalten mit den Gedanken an irgendwelchen Formen, das hat er mich immer wieder auf so viele verschiedene Weisen gelehrt. Lass los, du kannst das Ganze sehen, fühlen, erfahren, wissen. Auf allen Ebenen. Und das ist so wunderbar, dass, dass ich einfach mich so gerne von ihm habe lehren lassen. Und ich weiß inzwischen auch, der Unterschied zwischen dem Dämonischen und dem Göttlichen ist einfach, dass Dämonen durch Schuldgefühle oder Vergehen, die sie gemacht haben, immer festhalten, das Göttliche nicht sehen können, die Herrlichkeit Gottes nicht sehen können. Und warum an diesem festhalten? Wir haben ja alle auch dämonische Aspekte. Ich war bereit, das alles gehen zu lassen, weil es andere so schön ist.
Du lebst ja hier in Kreuzberg und die Einheit, also kann ich gut verstehen, dass man darüber nachdenkt, weil hier leben ja auch viele Andersgläubige. Allerdings, so wie ich das sehe, doch auch in einem sehr harmonischen Miteinander.
Ja, das stimmt. In Kreuzberg gibt es verschiedenste Nationalitäten, verschiedenste religiöse Anbindungen. Alleine in meinem Block 188 gibt es 5 verschiedene türkische religiöse Zugehörigkeiten. Eine türkische Nachbarin hat mal zu mir gesagt, ihr singt immer so schön. Dann habe ich auch versucht zu meditieren, aber dann konnte ich das nicht richtig, bin ich so unruhig gewesen. Dann hat sie mich gefragt, wie sie mit dem Tod ihrer Mutter umgehen soll. Solche Sachen passieren hier und das ist schön. Und in Kreuzberg selber, alles ist ganz nah beieinander. Im Frühling, wenn man die Fenster aufmacht, dann hört man Punkmusik, dann hört man türkische traditionelle Liebeslieder oder türkische religiöse Musik oder Rock'n'Roll, alles gleichzeitig. Alle machen die Fenster auf und freuen sich, den Frühling reinzulassen und niemand stört sich am anderen. Es darf alles sein, weil es ist sowieso da. Bei mir, 3 Häuser weiter, war jahrelang ein buddhistisches Zentrum. Schräg gegenüber ist ein Yoga-Zentrum. In den Hinterhöfen wird viel gebetet auf die unterschiedlichsten Weisen. Und das, denke ich mal, das zeigt auch Wirkung.
Bei dem Namen Kreuzberg fällt mir gerade noch ein, dass das christliche Symbol das Kreuz ist. Und dass Swami dazu immer Cross the Ego sagt. Wie kreuzt man das Ego am besten? Indem man sich miteinander verbrüdert und verschwestert, oder?
Also für mich ist das Kreuz einmal die Vertikale. Man ist verbunden mit dem Göttlichen, mit dem Einssein. Und die Horizontale, und das sind die Hände, die sich rühren, wo einer den anderen berührt. Und das ist für mich die weibliche Seite, der Einklang mit der Mutter, die Zärtlichkeit mit der Körperhaftigkeit der Mutter und die Zärtlichkeit mit der Körperhaftigkeit aller anderen Menschen auch. Und das ist ganz wichtig, um Dinge auf eine vernünftige, liebevolle Weise zu tun und mit Schönheit und Liebe und Harmonie und Respekt auch vor dem anderen. Das ist für mich die Horizontale und die ist ganz wichtig zur Vertikalen.
Kathrin, ich weiß diese persönliche und kreative Aussage sehr zu schätzen. Sie gefällt mir. Und ich finde, dass sie außerdem ein perfektes Schlusswort ist. Herzlichen Dank, dass du deine Erinnerungen mit uns geteilt hast. Om Sai Ram.
Om Sai Ram.
Das war's mal wieder für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass Sie Freude an diesem Gespräch gehabt haben. Und wer weiß, vielleicht bestärkt es Sie sogar darin, mehr Liebe, Frieden, Respekt und Harmonie in diese Welt hineinzutragen. Denn sie hat es sicherlich bitter nötig. Ich lasse jetzt meinen Blick ein letztes Mal über die Dächer Kreuzbergs wandern. Erinnere mich gern an unser altes Zentrum zurück und frage mich, ob es tatsächlich ein sogenannter Zufall war, dass die beiden Inder damals bei Kathrin geklingelt haben. Was meinen Sie? Ich glaube eigentlich nicht. Das Team von Radio Sai würde sich freuen, von Ihnen zu hören. Bei Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte unter info@radiosai.de an uns. Am Mikrofon war heute Heidrun Schmand. Ich wünsche Ihnen eine sonnige Woche, im Herzen und auch sonst.